So in dem Moment ging es mir einfach, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ziemlich scheiße, weil ich mir halt so dachte, okay, hätte ich vielleicht auch irgendwie anders erfahren wollen. Oder es wäre schön gewesen, wenn ich sie halt nochmal hätte sehen können.
Oder, ja, ein bisschen ist eigentlich nett ausgedrückt, ziemlich auf mich alleine gestellt am Anfang und habe mich dadurch auch auf jeden Fall einsam und allein gefühlt.
Also ich fand das Gehen, den Abschied irgendwie das Blödeste an dem ganzen Freiwilligendienst, weil es hat sich echt angefühlt, als würde man da so aus dem Leben gerissen werden. Man muss so ein Zuhause halt verlassen.
Hier sind
Hanna,
Matthias,
Laura
und Jule.
Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch mal wieder aus unserer Podcast-WG und erzählen euch von unserem Freiwilligendienst. Unser Freiwilligendienst bietet einem ja viele spannende Eindrücke. Man lernt vielleicht neue Freundinnen kennen, man kann auch reisen und ja, lernt jeden Tag dazu. Es gibt aber auch nicht so schöne Momente in so einem Jahr. Viele Freiwillige sind vielleicht das erste Mal im Ausland, außerhalb von Europa oder Deutschland und auch das erste Mal alleine von zu Hause weg. Und das erste Mal also so richtig auf sich allein gestellt. Vielleicht läuft auch mal nicht alles so rund im Projekt, wie man sich das so vorstellt. Und wie man solche Tiefpunkte und Einsamkeit überwindet, darum soll es heute gehen. Ich habe hier drei so Umschläge mit Fragen drin und die würde ich jetzt mal nacheinander öffnen und dann können wir die zusammen beantworten.
Klingt gut.
Dann fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar, was war dein persönlicher Tiefpunkt während Weltwärts?
Freiwillige vor.
Wir sind alle Freiwillige.
Habt ihr da was ihr teilen möchtet?
Also ich hatte jetzt keinen krassen einen Tiefpunkt. Ich meine, klar hat man immer wieder mal so Phasen, wo man so ist, wie nervt mich gerade alles hier und ich würde gerade nicht unbedingt so, ich würde gern zurück, aber wenn ich jetzt in Deutschland wäre, dann wäre gerade so und so, dann wäre das und das anders, dann wäre es vielleicht entspannter. Und auch so in so Phasen, wenn man vielleicht mal krank ist oder grundsätzlich nicht so gut drauf, dann Menschen in auch noch in einer anderen Sprache erklären zu müssen, dass es einem gerade nicht gut geht oder so ein, ja, dass man einfach gerade seine Ruhe haben will und das kommt ja auch in anderen Kulturen, kommt das ganz anders rüber. Also wenn ich Boliviana jetzt sage, ich will gerade einfach in Ruhe gelassen werden, kommt es ganz anders, als wenn ich in Deutschland einfach sage, okay, kann ich gerade alleine sein? Wenn ich es in Bolivien sage, dann ist es so, okay, haben wir ein Problem. Das ist halt eine ganz andere Situation. Deswegen war das immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht direkt jemanden hat, der das so versteht oder mit dem man so gefühlt darüber reden kann. Ja, sowas waren immer so Phasen.
So den unterschiedlichen Umgang mit Emotionen kann ich auf jeden Fall auch. Und bei mir ist vielleicht auch nicht so ein Tiefpunkt, aber so generell die Anfangsphase fand ich teilweise schwierig, weil ich bin irgendwie so mit der Idee hin, man bekommt ja oft erzählt, so einen Freiwilligendienst, der ist richtig gut so für das Selbstbewusstsein und stärkt einen darin. Und ich hatte aber halt so gar nicht das Gefühl, als ich angekommen bin. Ich dachte eher so, hey, mein Selbstbewusstsein wird erstmal komplett zerstört, weil irgendwie gar nichts mehr klar ist, wie ich mich in so einer Situation zu verhalten habe. Irgendwie, weil es halt irgendwie andere Gewohnheiten gibt, mich dort vor Ort ja niemand kennt. Auf einer anderen Sprache ist irgendwie auch immer ein bisschen schwierig, es sich so auszudrücken. Und ich das Gefühl hatte, ich habe einfach keine Persönlichkeit mehr. Da erkennt mich niemand, interessiert sich niemand für mich. Ich habe halt auch in einer Wohnung gelebt und jetzt nicht in einer Gastfamilie oder so und dachte so, okay, ich bin da halt, aber ja, es interessiert irgendwie niemand so wirklich. Zu Hause machen auch alle irgendwie weiter und man ist halt in Sportteams oder in Musikverein oder so, man ist halt irgendwie ersetzbar einfach. Und das kann irgendwie schon so ein bisschen am Selbstwertgefühl vielleicht auch nagen oder hat es bei mir so ein bisschen gemacht. Und dann vielleicht auch so, bis man so seine Rolle in der NGO gefunden hat, was man so machen kann, bis man so ein bisschen mit den Leuten vor Ort halt mal connected hat. Das kann einfach so seine Zeit dauern. Oder auch so als Frau so mal rauszufinden, okay, was wird jetzt hier so von mir erwartet? Wann, in welchen Situationen kann ich irgendwie was tragen, wann nicht? Irgendwie, da gibt's halt auch andere Kodexe irgendwie so, wie sowas abläuft. Und das ist halt erstmal sehr, also hat mir erstmal so enorme Unsicherheit gegeben, weil ich einfach in allen Situationen so gefühlt in der Hab-Acht-Stellung war, um bloß nichts falsch zu machen oder so das Gefühl hatte, ich muss jetzt halt übel aufpassen, um da reinzupassen. Oder was bei mir auch noch war, dass halt meine Vorfreiwilligen sich mega gut mit dem Team verstanden haben in der NGO und ich dann die ganze Zeit Geschichten von denen gehört habe, was sie so gemacht haben und was sie so zusammen gemacht haben und halt übel rauskam, wie gut die sich verstanden haben. Und ich war da halt so und hab die noch nicht gekannt, dachte so, oha, die haben so eine gute Connection aufgebaut, das werde ich niemals schaffen. Ich kann da ja nur dagegen verlieren quasi.
Da hast du dich aber selbst runtergemacht.
Ja, da bin ich aber auch super gut drin.
und das ist auch sehr deutsch, glaube ich. Aber das hast du hoffentlich abgelegt.
Ja, aber wenn du einmal in so einer Spirale bist, kann das dich halt auch enorm runterziehen.
Das stimmt, das ist eine Spirale. Also es zieht dich runter und dann drehst du immer im selben Kreis.
Ja, genau. Und jetzt später habe ich dann auch gemerkt, dass die Freiwillige nach mir das selber sich anhören musste. Ja. Also es kann halt auch einfach so ein Ding sein, dass sie einfach erzählen so und dass man das vielleicht dann nicht zu persönlich nehmen sollte.
Sagt und das ist eigentlich was Schönes, dass sie davon erzählen. Genau. Und das ja bedeutet, dass die selbst diese Erinnerung teilen mit den Freiwilligen.
Und diese Zeit auch wertschätzen. Aber es ist in dem Moment ein bisschen schwierig gewesen, das so zu sehen. Ja. Dass einfach so das Selbstwertgefühl und auch Selbstbewusstsein erstmal ein bisschen zerstört werden kann, weil halt auch ganz viele Unsicherheiten in der neuen Situation, im neuen Umfeld entstehen können.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, also bei mir war das auf jeden Fall ein anderer Tiefpunkt, aber da sieht man auch sofort, ich denke, fast alle Freiwilligen, wenn sie ins Ausland gehen, auch wenn das ja wirklich, wirklich gut ist und man eine echt gute Zeit hat, ist es trotzdem total normal, Tiefpunkte zu haben. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu, das gehört zum Freiwilligendienst dazu, das gehört zu diesen intensiven Erfahrungen dazu und ich hatte auf jeden Fall auch Tiefpunkte. Mein Haupttiefpunkt lag daran, dass ich in einer ganz spezifischen Situation war am Anfang meines Freiwilligendienstes, weil wir ja, habe ich ja auch schon öfters erwähnt, die erste Gruppe waren, die nach Corona wieder ausgereist ist. Und in Peru waren auch leider immer noch, zumindest in den Städten, nicht unbedingt in den Dörfern oder in kleineren Gegenden, aber in den Städten gab es auch immer noch ziemlich starke Corona-Einschränkungen. Und das heißt, als ich halt angekommen bin, war das so, dass ich zwar theoretisch ins Büro konnte, aber eigentlich fast alle der NGO, und das ist bei 60 Leuten ja ein großer Anteil, haben online gearbeitet, also virtuell gearbeitet. Da ich aber nicht richtige Aufgaben haben konnte, weil halt auch viele Personen eben nicht kamen, mir keine Aufgaben gegeben haben, war ich so ein bisschen, oder ja, ein bisschen ist eigentlich nett ausgedrückt, ziemlich auf mich alleine gestellt am Anfang und habe mich dadurch auch auf jeden Fall einsam und allein gefühlt. Und wenn man mit viel Motivation in den Freiwilligendienst geht, wie das ja, glaube ich, die meisten Freiwilligen machen, also man hat die Motivation, nicht unbedingt was zu verändern, aber halt sich einzubringen und vor allem auch was zu lernen. Und das hängt viel auch von einem selbst ab, aber nicht nur. Nicht die ganze Verantwortung liegt bei einem selbst. Die Verantwortung liegt auch bei der Organisation, also bei der Aufnahmeorganisation. Und in meinem Fall war das leider so, dass vor allem am Anfang diese Verantwortung nicht wirklich, die haben sie nicht auf sich genommen. Ich glaube, das lag auch daran, dass sie generell viel zu tun hatten und eben durch Corona halt virtuell gearbeitet haben. Das heißt, wenn man halt ins Ausland geht für so ein Projekt und man wirklich komplett allein ist, dann macht das schon was mit einem. Und wenn man nicht die Art von Aufgaben bekommt, die man sich wünschen würde oder halt einfach nicht dieses Gehör bekommt, wenn man nach was fragt, dann macht das auch was mit einem. Das war auf jeden Fall ein starker Tiefpunkt, würde ich sagen, in den ersten Monaten.
Okay, Matthias, wie war das denn bei dir? Hattest du auch irgendwie so einen Tiefpunkt?
So mein persönlicher Tiefpunkt war leider, dass ich während dem Freiwilligendienst meine Oma verloren habe. Ich kann ja mal so einen kleinen Hintergrund erzählen. Ich komme aus einem typischen bayerischen Dorf, kann man sagen, und mein Opa mütterlicherseits ist schon 2006 gestorben und meine Oma war damals noch so das einzige Großelternteil, das ich auch wirklich hatte. Es war immer so ein bisschen, dass ich so der Familienmittelpunkt war, also jeder so gesagt hat, komm, am Sonntag treffen wir uns bei Oma oder so. Dann war es so, dass sie, während ich mein Abi gemacht habe, irgendwie einen Schlaganfall hatte und dann danach auch nicht mehr gescheit laufen konnte und noch nicht mehr gescheit sprechen konnte und so. Und ich mich, als ich dann mich für den Freiwilligendienst beworben hatte, schon irgendwie darauf einstellen musste wahrscheinlich, dass es auch sein könnte, dass ich sie dann auch nicht mehr sehe. Dann war es so, dass ich sie irgendwie am Tag, bevor ich geflogen bin, auch nochmal halt besucht habe und mich irgendwie verabschieden wollte und ihr dann irgendwie so ein ganz seltsames Versprechen eigentlich abgenommen habe, so dass ich sie irgendwie, dass sie mir versprechen soll, dass ich sie danach halt nochmal wieder sehe. Irgendwie klingt ziemlich kitschig jetzt und im Nachhinein würde ich die Frage wahrscheinlich nicht nochmal stellen, aber da war es irgendwie so eigentlich meine Hauptpriorität, dass ich sie irgendwie nochmal wieder sehe. Dann während der Zeit hatte ich eigentlich auch ziemlich Glück, weil es sie eigentlich dann immer gut ging. Wir haben auch hin und wieder mal irgendwie so Videos ausgetauscht. Ich habe ja auch zum Geburtstag gratuliert und so. Dann war es allerdings so, dass im Juni ich mit ein paar Freunden in der Hauptstadt war und wir zusammen halt im Restaurant essen waren. Ich dann einfach eine WhatsApp-Nachricht von einer Verwandten bekommen habe und die mich so gefragt hat, ja, hast du es schon gehört? Und dann konnte ich mir eigentlich schon fast denken, was es bedeutet, ja, dass Oma gestorben ist. Und ja, so in dem Moment ging es mir einfach, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ziemlich scheiße, weil ich mir halt so dachte, okay, hätte ich vielleicht auch irgendwie anders erfahren wollen. Oder es wäre schön gewesen, wenn ich sie halt nochmal hätte sehen können. Und ja, ich bin dann einfach irgendwie auf den Parkplatz rausgegangen und mir war eigentlich alles, gelinde gesagt, ziemlich scheißegal. Und ich habe mich einfach halt auf den Parkplatz gesetzt und gemeint, wie nochmal was. Und dann war ich froh, dass halt meine Freunde und Mitfreiwilligen halt so da waren, die mich dann auch getröstet haben und uns so meinten, ja, tut uns leid für dich und so. Und das war irgendwie so eine Sache, wo ich echt sagen würde, der Freiwilligendienst, auch im Nachhinein würde ich sagen, ich würde mich immer wieder dafür entscheiden. Und es war eine sehr coole Erfahrung. Aber gleichzeitig war es halt auch irgendwie so, dass ich mir dachte, okay, es wäre auch irgendwie schön gewesen, wenn ich halt meine Oma hätte nochmal wiedersehen können und so. Das vielleicht gerade an euch, keine Ahnung, wenn ihr auch in so einer ähnlichen Situation seid und euch irgendwie denkt, ja, schade, ich hätte die Person auch gern irgendwie mal wieder gesehen. Man kann wenig in so einer Situation sagen, aber denkt einfach dran, es gibt Menschen, die euch gern haben und die immer an euch denken und der Tod gehört leider zum Leben auch irgendwie dazu. Zwar habt ihr die Person nicht mehr so wieder gesehen, aber sie ist immer in eurem Herzen in irgendeiner Form.
Hast du schön gesagt, danke fürs Teilen.
Gerne.
Voll interessant, also wir hatten 4 unterschiedliche Tiefpunkte.
Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mit dem nächsten Umschlag weiter, also der nächsten Frage. Okay, wie bist du damit umgegangen? Also mit euren Tiefpunkten.
Ja, das hätte ich eh Matthias fragen wollen, weil dein Tiefpunkt, glaube ich, ein bisschen sich von unserem unterscheidet, weil das etwas ist, was außerhalb des Freiwilligendienstes passiert ist. Also da hast du ja wirklich gar keine Kontrolle drauf und hat auch theoretisch nichts mit dem Freiwilligendienst zu tun, aber ist natürlich etwas, was ja passieren kann und ja auch wirklich große Auswirkungen auf dich haben kann, natürlich.
Das auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass hauptsächlich eine Möglichkeit war, um damit umzugehen oder wofür ich auch sehr dankbar war, dass ich halt meine Mitfreiwilligen hatte. Also vor allem.
Wie viel hattest du denn eigentlich für die Mitfreiwilligen?
Also ich hatte 2 halt in meinem Projekt, die halt mit mir zusammen im Projekt gelebt haben, aber es gab auch ein paar, die wir zum Beispiel bei den Zwischenseminaren kennengelernt haben und danach immer mehr gemacht haben. Und da war es halt so, wie ich euch erzählt habe, wo wir dann zusammen im Café waren und ich halt dann die Nachricht vom Tod von meiner Oma bekommen habe, dass ich halt viel mit denen geredet habe. Und ja, ich denke, dass andere Menschen auch immer ein bisschen unterschiedlich mit Trauer umgehen. Und mir hat es einfach geholfen, halt darüber zu reden und auch Leute zu haben, die mir da auch irgendwie zuhören. Und ja, das war irgendwie dann eine Möglichkeit, wie ich dann zumindest so in dem ersten Monat einfach realisieren konnte. Und was ich vielleicht auch sagen würde, was mir persönlich geholfen hat, war, so ein bisschen meine Sichtweise drauf zu ändern. Weil so, wo sie noch krank war und halt in Deutschland war, waren wir halt 10.000 Kilometer voneinander getrennt. Und jeder hat natürlich auch von Religion oder persönlicher Einstellung her ein unterschiedliches Verständnis vom Tod, also was nach dem Tod passiert. Aber ich habe mir auch gleichzeitig immer so gedacht, ist vielleicht auch so, dass sie jetzt einfach viel näher bei mir ist, wie sie halt in den 10 Monaten wirklich war. Dass ich mir halt in manchen Momenten irgendwie so vorgestellt habe, okay, jetzt ist sie vielleicht gerade irgendwie neben mir und schaut irgendwie so, was ich gerade mache und so.
Wie schön.
Das hat mir halt irgendwie geholfen, auch ein bisschen besser damit umzugehen. Dass man den Tod nicht als was Endgültiges betrachtet, sondern vielleicht nur so als zweiten Abschnitt oder so.
Ja. Das ist stark, ja.
Wie bist du zum Beispiel mit Tiefpunkten umgegangen?
Ja, bei meinem Tiefpunkt, das war schon schwierig, weil anfangs dachte ich einfach, es würde helfen, je mehr ich nach Aufgaben frage. Also ich habe erstmal einfach die Eigeninitiative gehabt, zu fragen und zu sagen, ja, ich würde gerne das und das machen oder ich würde gerne da und da Dokumente haben zum Lesen. Und auch mit dem Gedanken konnte ich dann aber spielen, das wird sich bestimmt noch ändern, was es ja auch dann tatsächlich getan hat. Aber das heißt, ich habe auch versucht, das erstmal zu akzeptieren. Das war so ein bisschen mein Coping-Mechanism wirklich dann im Projekt und dann einfach das Beste draus zu machen. Also ich habe versucht, vor allem während ich virtuell gearbeitet habe, meinen eigenen Plan zu erstellen und habe dann gesagt, okay, eine Stunde pro Tag lerne ich ein bisschen Quechua. Eine andere Stunde pro Tag lese ich ein paar Artikel, die irgendwie mit irgendwas, was mit dem Thema zu tun hat, der NGO, ja, in Verbindung steht. Eine andere Stunde mache ich was anderes. Und ich habe wirklich versucht, mich zu organisieren, um zumindest das Gefühl zu bekommen, dass ich wenigstens etwas Neues lerne. Und das hat auf jeden Fall zumindest ein bisschen geholfen. Ja, und andererseits habe ich versucht, meine Freizeit so kreativ wie möglich zu gestalten und dadurch eher Menschen kennenzulernen. Das heißt, ich habe schon immer getanzt, mein ganzes Leben lang. Ich tanze schon seit ich 5 Jahre alt bin, aber ich habe in Cusco mit Salsa angefangen. Ich hatte auch da schon ein bisschen Basiskenntnisse, aber sehr wenig. Und ich habe da so richtig angefangen und habe dann angefangen, teilweise tatsächlich 6 Tage die Woche zu tanzen am Abend. Also wirklich Tanzunterricht und auch Social Tanzen. Und dadurch habe ich sehr, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die nach einer Zeit auch wirklich zu tiefgründigen Freundschaften wurden. Und das war wunderschön, hat mir sehr, sehr viel gegeben. Also wenn ich die Abende dann auch zu Hause verbracht hätte, hätte ich zwar die Gastfamilie gehabt, mit der ich mich auch wirklich gut verstanden habe, aber das ist natürlich nicht dasselbe, dann jeden Abend mit den gleichen 4 Leuten zu verbringen. Und das ist ja auch nicht so aktiv oder interaktiv. Und das hat mir ja sehr geholfen, eine coole Aktivität zu finden, die ich da wirklich auch richtig, richtig
ausleben
konnte, genau.
Aber klingt cool, dann hast du halt versucht, das Beste aus Situation zu machen und dann am Ende ist es echt gut geworden.
Ja, und bei euch, Jule, Laura?
Also bei mir hat mir eigentlich viel geholfen, Musik zu hören, wenn es mir gerade richtig schlecht ging. Und sonst so im Alltag vielleicht auch einfach von mir aus mal auf KollegInnen zuzugehen, irgendwie ein Gespräch zu suchen, um da einfach so eine Verbindung mehr aufzubauen. Und das hat dann eigentlich auch recht schnell dann doch funktioniert, dass man so nicht mit allen, aber zumindest mit so ein paar einzelnen Kolleginnen einfach mal geredet hat und da nicht irgendwie Stimme in der Ecke sitzt oder so und sich so ein bisschen zugehöriger gefühlt hat. Und dann, ich bin dann irgendwann mehr angekommen und habe probiert, so im Moment zu leben und nicht immer zu denken, was ich jetzt vielleicht zu Hause verpassen könnte oder mich mit den anderen Freiwilligen zu vergleichen, sondern einfach zu denken, okay, das ist jetzt mein Freiwilligendienst, ich mache das jetzt vielleicht anders, aber kann ja auch gut sein, so.
Ja, aber das ist ja auch für dich.
So als meine eigene Erfahrung halt anzunehmen. Ja, und vielleicht mit dem, was man, wenn man irgendwie so zu FOMO neigt oder so, man denkt, man verpasst jetzt zu Hause ganz viel. Was mir geholfen hat, ist einfach weniger Insta-Stories von Leuten zu Hause anschauen. Ja. Also es macht einen großen Unterschied irgendwie.
Wie war es bei dir, Laura?
Das, was du gesagt hast, mit ein bisschen so auf Menschen versuchen, selbstständig zuzugehen, das würde ich, glaube ich, so ein bisschen bestätigen, weil so ganz am Anfang hatte ich es auch so ein bisschen im Kindergarten, die Gruppe, wo ich die ersten 2 Monate war, da war es, ich habe mich nicht wie so eine großartige Hilfe gefühlt, es war eher so ein, ich war halt da und habe bei den Kindern gespielt, man hat mir auch irgendwie, glaube ich, noch nicht so viel zugetraut und sonst, was für mich immer sinnvoll war, ich hatte 2 Babykatzen, die waren toll, die, also ich habe in Deutschland, also lebe ich mit 4 Haustieren schon so mein Leben lang. Und ich hatte zuerst in Bolivien bei meiner Gastfamilie, wo ich den ersten Monat gelebt habe, die hatten eine Katze. Und danach, als ich dann in meine Wohnung gezogen bin, da gab es keine Tiere. Da gab es Geckos und das war's. Und dann kam irgendwann so eine Katze, so eine Mama vorbei, die hat ihre Junge bei mir im Garten bekommen und dann hatte ich 2 Babykatzen. Und das war schon, das war sehr cool, weil so Katzen haben und dann wohnt man auch nicht mehr allein und hat irgendwie immer jemanden.
Sehr,
ja, und es ist so, man hat was zum Kuscheln und
wie
irgendwas, was
deine Katzen?
Da war eine getigerte, die hieß Tigerchen, nicht so kreativ.
Konnten die anderen das aussprechen?
Das, also nee, die Schwestern, die bei mir mitgewohnt haben, die hatten, glaube ich, haben keinen Namen für die gehabt. Die waren so, okay. Ja, die dunkle Katze und die helle Katze. ja, und die andere, die weiße Katze, die hieß Blanquita. Das ist also die von weiß, die verniedlichte Form im Spanischen. Und ja, aber die Katzen, das war schon sehr cool. Die sind bei mir durch die Wohnung getapst, haben im Bett geschlafen. Das war schon schön.
Ja. Das macht alles besser.
Ja. Katzen sind einfach toll. Ja. Aber das war immer, da war immer irgendwer da, wenn ich heimgekommen bin. War nicht mehr alleine und so. Das war schön.
Aber ist das vielleicht auch so ein Tiefpunkt gegen Ende, wenn man da irgendwie so Tiere oder Menschen zurücklässt?
Ja.
Ja. Aber ich denke, also bei Menschen ist es, glaube ich, einfacher, sich vorzustellen zumindest, in vielen Situationen, glaube ich, diese Menschen wiederzutreffen. Aber bei Tieren ist es natürlich was anderes, weil die ja nicht unbedingt verstehen, dass man die nicht zurücklassen möchte und nicht gehen möchte und dass man sie über alles liebt und dass man sie am liebsten mitnehmen würde.
Ja, und mit Menschen kann man immer schreiben und telefonieren.
Ja, das ist schon
schwierig. Mit Tieren nicht. Also das heißt, also bei Tieren, das ist schon schwer, aber man kann, hat nicht so viele Optionen leider. Aber es ist schon schwierig, das stimmt.
Ja, eine Kollegin von mir ist tatsächlich gerade als Süd-Nord-Freiwillige nach Deutschland gekommen. Also manchmal sieht man sich tatsächlich wieder.
Ja, klar. Kannst du echt wieder treffen.
Bei Tiefpunkten denke ich auch irgendwie noch an so das Ende vom Freiwilligendienst. Das kann ja irgendwie auch schwierig sein. Wie war das dann bei euch so?
Bei mir kam der Abschied so ein bisschen plötzlich. Also wusste ich, okay, dann und dann fliege ich zurück. Ich hatte das Datum auch schon relativ früh, so nach einem halben Jahr. ich hatte so einen Monat, bevor ich weg bin, schreibt mir eine Freundin nachmittags und ist so, ja, hast du Bock, heute oder morgen vorbeizukommen? Weil ich fahre dann in meine Heimatstadt und dann ich bleib dann Monaten, dann sehen wir uns halt nicht mehr. Und ich war so, ach fuck, das fängt jetzt schon an. Ja, schön. Und dann war das so, eigentlich hätte ich an dem Abend keine Zeit, dann war das so versucht zu organisieren, dass ich dann auch noch dahin gefahren bin. Und dann war Abschied mehr so ein schleichender Prozess. Man hat immer wieder Menschen zum letzten Mal gesehen und immer wieder mal was zum letzten Mal gemacht. Das war im Kindergarten auch krass. Die haben so eine Verabschiedung gemacht, die Gruppen, in denen ich war, die haben mir noch was gebastelt und so. Das war ganz süß. Und dann stand plötzlich so eine Horde heulender Kinder vor einem. Und ich bin nochmal in die eine Gruppe bei den Fünfjährigen, bei denen ich war, bin ich nochmal rein. Ich habe so kleine Armbänder gebastelt für die, so zum Abschied, mit dem Anfangsbuchstaben drauf. Und habe die vorbeigebracht. Und da war so eine Fünfjährige, die war so, du gehst jetzt. Und ich so, ja. Und dann ist sie hingegangen, hat die Tür zugemacht und wollte nicht, dass ich gehe. Sie hat über die Tür schließen. Das war schon, das war krass.
Das mit dem schleichenden Prozess kann ich voll unterschreiben. Also irgendwie, wenn man dann so im Alltag ist, so nach 8 Monaten sich so denkt, ja, das ist jetzt eigentlich mein Leben und dann so langsam realisiert, ah, jetzt kommt eigentlich auch bald der Abschied wieder und man sich dann irgendwie auch überlegen muss, wie man halt den Abschied und so weiter gestaltet. Zum Beispiel, ich habe ja auch in einer anderen Folge mal von den Priesterseminaristen erzählt, mit denen wir zusammengelebt haben. Da habe ich mit meinen beiden Mitfreiwilligen auch so Armbänder irgendwie gestaltet und weil wir waren ja an dem Ort Bengar und das waren halt Priester, Seminaristen, also nur Jungs. Dann haben wir so ein Armband mit so Bengar Boys gemacht irgendwie, so als kleinen Gruppennamen irgendwie. Und halt jedem, mit dem wir da die meiste Zeit irgendwie zusammengelebt haben, so ein Armband gegeben. Ich habe auch geschaut, dass ich irgendwie so eine kleine Abschiedsfeier am Malawisee mit meinen Kollegen halt direkt los zum Projekt mache. Da sind wir einfach dann an den See gefahren, haben so ein bisschen Zeit da verbracht, zusammen Mittag gegessen und halt so ein bisschen ausgetauscht. Und es war auch ganz schön, die haben mir so ein kleines Souvenir irgendwie geschenkt, so die Landkarte von Malawi halt so geschnitzt, kann man sagen. Liegt auch heute noch bei mir auf dem Schreibtisch in der WG. Und das ist auch dann eine coole Möglichkeit, wie man sich halt immer noch dran erinnern kann. Und ja, wie ich schon auch gesagt habe, man kann ja auch immer irgendwie noch mit den Menschen telefonieren und halt so ein bisschen Kontakt bleiben. Auch mein Chef, der war im Mai da und hat meine Familie besucht und da war es auch so, wenn man irgendwie so, ja, okay, wir haben uns jetzt ein Jahr irgendwie in Malawi gesehen und auf einmal ist man auch nach Deutschland und kann da halt auch noch so ein bisschen reden. Also, ja, ich würde sagen, das waren so Dinge, wo dann der Abschied zwar auch schon schwer war, aber es dann auch ein bisschen erleichtert hat, dass man so weiß, ja, es ist kein Abschied für immer irgendwie.
Ja, ich glaube, bei mir war das, also ich würde das so sehen, bei Freunden und Gastfamilie und auch bei Arbeitskollegen, ja, ging das total, weil, wie wir alle schon gesagt haben, man kann in Kontakt bleiben und ich bin auch in Kontakt geblieben und dann ja, ging das eigentlich auch total. Aber in Peru hat man ja, wie auch in Bolivien und wie wir auch schon gesagt haben, und letztendlich eigentlich auch wie in Indien, nur dass es dafür kein Wort gibt, halt so Leute, die man immer mal wieder sieht. Also wo man zum Beispiel immer Mittagessen geht oder wo man seine Kleidung zum Waschen wegbringt oder wo man ins Minimarket geht oder was auch immer. Und tatsächlich war das so eine Extragruppe, von der ich bis zum Schluss war mir nicht so ganz klar, dass ich diese Verantwortung fühlen würde, mich auch von diesen Menschen zu verabschieden. Weil ich dachte, da gehe ich immer wieder über 14 Monate vorbei oder hin und jetzt halt nicht mehr. Ich glaube, von denen sollte ich mich auch verabschieden. Das war dann meistens einfach nur, dass ich sagen musste, ja, ich gehe jetzt zurück nach Deutschland, aber irgendwann komme ich bestimmt wieder zurück und ich hoffe, es läuft alles gut und ciao. Aber trotzdem war das sowas, womit ich bis zum Schluss eigentlich nicht gerechnet hatte, dass da auch noch andere Personen irgendwie bei den Verabschiedungen mit einbezogen werden. Mhm.
Aber ist das so eine von diesen Personen, wo du sagen würdest, dass dir so voll in Erinnerung geblieben, wie du halt die Verabschiedung gemacht hast, so irgendeine?
Nee, also bei diesen Personen würde ich sagen, eigentlich, also es war einfach, also es war schön, sich zu verabschieden. Und jetzt zum Beispiel die Person, zu der ich, also meine Schneiderin, zu der ich manchmal Dinge gebracht habe zum Schneidern, die hat mich dann umarmt und davor hat die mich noch nie umarmt. Und die hat mich dann umarmt, weil die auch meinte, oh, du gehst wirklich, wann kommst du wieder? Das ist auch so die typische Frage, wann kommst du wieder? Weil die denken, ja, die Person kommt doch bestimmt wieder. Ist ja auch letztendlich eingetreten, aber also das war einfach irgendwie, es war schön zu sehen, dass auch Personen, mit denen man nicht so tiefgründige Beziehungen hatte, trotzdem irgendwie einen ans Herz gewachsen sind und man auch selbst diesen Personen ans Herz gewachsen ist. Das ist schön.
Ja, cool.
Ja, ich glaube, bei mir war das auch so ein bisschen ähnlich dann. Also ich hatte so gegen Ende irgendwann auch mit meiner Mitbewohnerin und den Leuten, wo ich da vor Ort eben viel gemacht habe, haben irgendwann festgestellt, dass ich halt bald gehe. Dann haben wir uns noch so eine Bucketlist erstellt, was ich noch so mal nochmal machen soll. Ja, es hat aber halt auch dazu geführt, dass die letzte Zeit nochmal so intensiv und toll war, weil wir halt ganz viel noch unternommen haben, so mit der Zeit, die halt noch bleibt. Und dann, ja, musste man aber halt irgendwann so anzufangen, zu sagen, okay, das war jetzt das letzte Mal, dass wir hier waren und jetzt gehen wir nochmal in den Park, aber da werde ich halt auch nicht wieder herkommen. Und dann waren irgendwann so die letzten Arbeitstage, man hat geschaut, dass man ein paar Aufgaben noch fertig bekommt und dann wurde irgendwann so die Verabschiedung geplant und das hat dann alles so ein bisschen ein mulmiges Gefühl ausgelöst und meine Organisation hat so eine Send-off-Veranstaltung für mich organisiert, also ich hatte so ein Abschiedsfest. Mhm. Und das war richtig schön, weil da haben sich halt alle Zeit genommen. Wir sind da was essen gegangen und ja, also die Kollegen haben so ein Video für mich erstellt, wo alle nochmal was sagen. Oh. Und ja, das ganze halbe Jahr, was ich da war, halt nochmal so Revue passieren lassen. Und das war irgendwie sehr emotional und richtig schön, weil alle, in denen ich halt mit in dem halben Jahr was gemacht habe, waren da. Und man war nochmal so zusammen. Aber es war irgendwie auch echt traurig, weil es war so, okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass man so alle zusammen ist. Und dann gehe ich halt und keine Ahnung, ob oder wann ich euch wieder sehe. Ja. Ja, also ich fand das Gehen, den Abschied irgendwie das Blödeste an dem ganzen Freiwilligendienst, weil es hat sich echt angefühlt, als würde man da so aus dem Leben gerissen werden. Man muss so ein Zuhause halt verlassen. Und keine Ahnung, ich wusste halt auch, okay, die NGO arbeitet weiter, neue Freiwillige kommen. Mir bleibt irgendwie so die Erinnerung, aber so diese Zeit, man kann halt nie wieder so zurück. Selbst wenn ich die besuchen gehe, es wird ja immer irgendwie ein anderer Kontext sein. So. Ja. Und das war irgendwie, ja, schon schade. So.
Aber wenn der Abschied das Schlechteste am Freiwilligendienst war, dann würde ich sagen, war es ein Erfolg.
Das stimmt, so kann man es wieder positiv sehen. Ja. Ja. Okay, wollen wir dann mit der nächsten Frage weitermachen?
Mit dem letzten Umschlag, ja.
Unsere Tipps für euch. Habt ihr Tipps? Dann mal raus damit.
Ja, ist eine gute Frage, weil wie wir jetzt schon in der Runde festgestellt haben, ist ja so, dass Tiefpunkte sehr unterschiedlich sein können und jeder auch anders irgendwie damit umgeht. Aber ja, dass man irgendwie einfach versucht, vor allem in der Anfangsphase, zum Beispiel wie du es auch gemacht hast, wenn du irgendwie gesehen hast, ja, du kannst jetzt nicht ändern, aber du versuchst einfach das Beste draus zu machen, dass man es so sehen kann. Oder wie jetzt in dem Fall von meiner Oma, dass man einfach irgendwie vielleicht auch seine individuelle Strategie dann überlegen kann, wie man damit umgehen kann, dass irgendwie halt ein Mensch, der davor im Leben war, jetzt nicht mehr da ist. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es generell so diesen allumfassenden Tipp gibt, den man immer anwenden kann. Das ist auch immer viel individuelle Sache, aber
ja, das stimmt auf jeden Fall.
Man versucht irgendwie es halt eigens zu machen.
Ich glaube, das kommt auch einfach darauf an, was man für Typ Mensch ist. Es gibt Menschen, die reden da gern drüber. Es gibt Menschen, die wollen unbedingt, die mehr so handlungsorientiert sind und dann eben versuchen, was dran zu ändern. Oder es gibt Menschen, die sich selber versuchen anzupassen. Also das eben als gegeben sehen und selber versuchen, halt eine andere Einstellung zu Sachen zu entwickeln. Da muss man halt selber wissen, was für ein Typ Mensch man ist und wie man am besten mit sowas umgeht. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen hilft wirklich reden. Und wenn man niemanden hat oder mit niemandem drüber reden will, dann Tagebuch
dazu. Ja, das ist auch ein guter Tipp.
Ich glaube, ein gewisses Maß an Eigeninitiative zu zeigen ist immer wichtig. Und das kann ja unter viele Kategorien fallen, weil das kann ja sein, Eigeninitiative einfach in der eigenen Reflexion, dass man sagt, okay, ich reflektiere jetzt, ich setze mich mit meinen eigenen Gefühlen hin, weil das machen viele ja und ich wollen ja eher vielleicht Ablenkung, aber dass man auch in sich geht und dass man dann schaut, wie man das angehen kann, ob das jetzt ist durch Handlungen oder durchs Tagebuch schreiben oder durch Leute ansprechen oder durch Leute nach bestimmten Aufgaben fragen, also was auch immer das ist, aber diese Initiative zu zeigen, dass man ja auch möchte, dass sich was bessert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ich meine, das wollen ja sowieso die meisten, aber man muss sich auch, ich glaube, man muss erst akzeptieren, okay, irgendwas ist hier nicht perfekt und das ist völlig okay, denn es gibt kein Perfekt.
Ja.
Aber um das zu verbessern, muss ich auch irgendetwas tun. Und dieses irgendetwas tun, das kann dann aber bei allen ganz unterschiedlich aussehen. Aber ich würde zum Beispiel, wenn Einsamkeit oder irgendwie das Fehlen von Aufgaben ein Problem ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich eine Aktivität zu suchen, auch eine Aktivität außerhalb der Arbeit. Ja, dadurch Leute kennenzulernen, auch noch mehr Anhaltspunkte zu haben zur Kultur und so weiter, das ist, glaube ich, super hilfreich.
Ja, und was du gesagt hast, Hannah, mit dem, ja, einfach zu begreifen, dass so ein Freiwilligendienst nicht perfekt ist, ich glaube, das ist super wichtig. Mir hat da geholfen, mich mit anderen Freiwilligen auszutauschen und ja über so die Erfahrungen zu sprechen und einfach zu merken, boah, die haben alle irgendwie Probleme, bei denen ist es auch nicht perfekt. Die ärgern sich auch über irgendwas in der Organisation oder fühlen sich auch irgendwie mal blöd, dass das halt normal ist, dass man da jetzt nicht irgendwie versagt, weil nicht alles perfekt läuft oder so.
Ich glaube, da hast du auch was sehr Gutes gesagt gehabt, Jule, und zwar, dass man sich nicht so viel vergleichen soll. Und ich glaube, weil wenn man wirklich mit anderen Freiwilligen redet, dann merkt man, dass es ja bei niemandem perfekt ist. Aber man vielleicht durch Social Media denkt, dass es bei anderen perfekt ist. Aber auch wenn man das dann weiß, oder vor allem, wenn man das weiß, sollte man sich trotzdem nicht so viel vergleichen. Weil vielleicht hat jemand genau das, was bei einem fehlt. Aber dafür hat man etwas, was bei anderen fehlt. Ja. Das heißt, manchmal kann zwar Vergleichen helfen, aber am besten ist einfach, sich zu versuchen, nicht zu vergleichen und einfach bei sich selbst zu bleiben und für einen selbst das Beste draus zu machen.
Ja. Und trotzdem, also wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr klar in der Situation, ich weiß nicht, wart ihr auch versichert? Ja. Zum Beispiel war bei uns eben auch so Therapiestunden mit dabei. Dass man sich da professionelle Hilfe einfach holen kann und da eben dann auch ein paar Tipps an die Hand bekommt, um eben klarzukommen.
Und an sich gibt es ja auch bei Weltwärts die verschiedenen Stufen, sag ich mal, mit wem man in Kontakt treten kann. Also man hat ja erstmal Mentorinnen in der Organisation oder in der Region. Danach hat man aber auch die Landesmentorinnen, hat man sonst auch die Leute in Deutschland, die Mitfreiwilligen. Und dann, also es gibt verschiedene Instanzen, mit denen man in Kontakt treten kann. Und das ist durchaus hilfreich, glaube ich. Schon vorher,
dass man viele Ansprechpartner hat.
Ich glaube, was auch viel bringt, ist, sich vielleicht vorher damit auseinanderzusetzen. Also wir haben bei einem Vorbereitungsseminar über Tiefpunkte so schon im Vorhinein geredet, dass man schon vorher weiß, was einem hilft, was vielleicht ein Tiefpunkt werden könnte, wenn man wie in deinem Fall zum Beispiel weiß, okay, ich habe Familienmitglieder in Deutschland, dass man sich von denen ordentlich verabschiedet oder weiß, okay, ich kann mit den und den Situationen nicht gut umgehen und dann schon vorher weiß, was einem helfen wird, wenn man weiß, Heimweh ist ein Problem, dass man gewisse Gegenstände von zu Hause mitbringt oder sowas.
Oder Bilder.
Genau.
So im Zimmer aufhängen.
Ja, so Deko. Ich habe mir meine Fotowand mitgebracht. So. Mhm. Ja, dass man sich schon vorher darauf vorbereitet im Prinzip und dass man so seine Strategien kennt, aus sowas wieder rauszukommen und dann nicht erst während man in dem Tiefpunkt ist, gucken muss, okay, was hilft mir jetzt, sondern das vielleicht schon vorher weiß.
Stimmt, aber man sollte sich trotzdem nicht so fühlen, als würde man versagen, wenn man trotzdem in einen Tiefpunkt gerät, weil letztendlich ist es dennoch normal und ich glaube auch, wenn man im Ausland ist, ist es normal, dass man Emotionen eher intensiver fühlt. Das heißt, vielleicht hat man Tools, die man zu Hause verwenden würde, aber dann ist der Heimweh zum Beispiel doch so viel stärker im Ausland, als man gedacht hätte und dann reichen die Tools nicht mehr. Das heißt, man muss trotzdem auch im Moment selbst schauen, was passt und das ist auch okay. Weil meiner Erfahrung nach kommen alle aus ihren Tiefpunkten eigentlich raus.
Ja, und schlussendlich ist der Freiwilligendienst ja auch nur ein Teil des Lebens und das Leben hat halt nun mal Tiefpunkte und Punkte, wo es halt auch besser geht.
Ja. Und Hilfe kann man sich immer holen.
Ich glaube, es hilft auch zu wissen, dass man im Notfall immer irgendwie rauskommt, also dass man notfalls ein Projekt wechseln kann oder es immer die Möglichkeit gibt, zurück nach Deutschland zu kommen, dass man nicht komplett darin gefangen ist und dass es immer einen Ausweg gibt. Und wenn es halt eben im schlimmsten Fall zurück nach Deutschland ist, das ist ja auch immer noch eine Option und ist auch nicht immer ein Scheitern, weil manchmal ist es gut, wenn man für sich erkennt, okay, ich glaube, das hier ist nicht das Richtige für mich, vielleicht sollte ich zurück.
Ja. Ja, genau, dass man nicht in einer aussichtslosen Lage ist, sondern es immer Lösungen gibt.
Ja, also man darf auch abbrechen und da rausgehen.
Haben wir noch extra Fragen auf deinem Zettel oder war es das?
Nee. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Danke, dass ihr das geteilt habt und ich hoffe, wir konnten euch da ein paar Tipps geben oder auch einfach zeigen, dass so ein Freiwilligendienst eben nicht immer perfekt läuft, dass es Schwierigkeiten gibt, dass Dinge geschehen, auf die man keinen Einfluss hat und hoffen, dass ihr davon was mitnehmen könnt. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao. In 2 Wochen sprechen wir darüber, wie der Freiwilligendienst unser Selbstbewusstsein gestärkt hat und durch welche Momente wir über uns hinausgewachsen sind.
Und dann bin ich praktisch glücklich und erleichtert wieder in das Projekt zurückgekommen und habe erstmal wieder hören können und zweitens halt was über mich selbst gelernt und auch in gewisser Weise mein Selbstbewusstsein gesteigert.
Wie du ja schon meintest, dass das so eine Vorbereitung aufs Studium auch sein kann, wenn man dann halt auszieht, dass es gar nicht mehr so die große Sache ist.
Ja, das ist total super. Also ich denke, wir müssen festhalten, vor dem Weltwärtsfreiwilligendienst hatte Jule ein bisschen Bammel, Pizza zu bestellen und jetzt macht sie einen Podcast, den sich hunderte von Leute anhören werden.
Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Die Weltwärts-WG. Ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Chemik Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziechel. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global, Fabian Herbart und Carina Heinz.